Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, dem Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mein Name ist Jan Klein-Rösing und wir besprechen heute den 22. Spieltag in dieser zweiten Liga. Ihr hört vielleicht schon, der Sound ist heute etwas anders. Ich probiere es heute mal mit einem anderen Mikrofon. Also es hört sich so ein bisschen nach den guten alten Radiozeiten der 60er Jahre an. Nicht wundern, aber inhaltlich bleiben wir natürlich auf Linie, ganz klar. Und diese zweite Liga hat uns wieder einige Themen geboten, über die wir heute ausführlich sprechen können. Natürlich heute auch wieder mit Domes Darmstadt Talk, meinem ersten FC Köln Talk. Wir bestimmen wieder die 11 Tornetzer. Alle, die uns auf Instagram oder TikTok verfolgen, haben gestern Abend schon unsere 11 Tornetzer zu sehen bekommen als kleine Preview. Aber natürlich sprechen wir noch darüber, warum wir die einzelnen Spieler ausgewählt haben. Das hat ja immer unterschiedliche Gründe. Zum einen natürlich die spielerische Leistung, zum anderen natürlich auch so persönliche Beweggründe, weil mit manchen Spielern haben wir eine persönliche Geschichte an diesem Spieltag verbunden. Dementsprechend seid ihr dort auch gespannt. Dann bestimmen natürlich wieder dumme Spieler des Spieltags, Klein Riesings, Großer der Woche. Und in dieser Woche ist auch wieder der helle Pfiff der Woche von meinem Co-Host Dome mit dabei. Also auch dort könnt ihr euch freuen. Und natürlich ein Hauptthema dieser heutigen Folge ist natürlich die Entlassung von Hertha BSC Berlin Cheftrainer Christian Fiel am heutigen Sonntag und damit auch die Suche nach einem Nachfolger. Es wird ja bereits spekuliert. Sky hat berichtet, dass der Ex-Hannoveraner Trainer Stefan Leitl die Geschicke übernehmen soll am Montag. Also wenn diese Folge rauskommt, kann es natürlich schon sein, dass der Ex-Fürther und Hannover-Trainer bereits als neuer Coach der Hauptstädter bestätigt wurde. Da müssen wir uns natürlich nachsehen, dass wir auf diese Entscheidung nicht warten können. Aber wir werden natürlich trotzdem in dieser Folge ganz genau über die Herthaner und auch dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf sprechen, wollen aber erstmal anfangen am Freitag bei der Partie zwischen Preußen Münster, die beim SC Paderborn antreten mussten. Man streitet sich ja, ist es ein Derby oder ist es einfach nur ein Nachbarschaftsduell in Ostwestfalen. Sei es drum, beide Trainer haben vor dem Spiel beim Sportsender Sky auch gesagt, ja, für uns ist es ein ganz normales Nachbarschaftsduell, nichts Großes. Dementsprechend sind da auch alle ganz entspannt gewesen und meiner Meinung nach auch ein bisschen zu entspannt, denn gerade in der Anfangsphase war für mich eindeutig sichtbar, dass die Paderborner ja so nicht richtig in Tritt gekommen sind. Die Münsteraner wirkten aggressiver, wirkten griffiger, hatten auch so ein bisschen mehr das Geschehen im Griff, ohne dann aber auch wirklich richtig zwingend zu werden. So ehrlich müssen wir dann auch sein. Also da wäre natürlich deutlich mehr gegangen. Erst nach 22 Minuten gab es den allerersten Torschuss in dieser Partie, den Marvin Melem dann aber auch deutlich drüber gesetzt hat. Da wäre deutlich mehr möglich gewesen. Und gerade auch die Außenverteidiger, die Schienenspieler Zehnter und Obermeier wirken beide sehr unkonzentriert. Symptomatisch dafür war dann ja dieser Fehlpass von Obermeier, der zurückspielen wollte auf Zehnter, den Ball auch viel zu lang gespielt hat und dann direkt noch in den Fuß des Münsteraner Stürmers Florian Pick, der auch ordentlich Tempo hatte, also der auch den nötigen Speed hat, um einen Zehnter dann noch wegzulaufen, war dann ein bisschen zu unkonzentriert, vielleicht auch ein bisschen zu nervös, hat den Ball dann nämlich über das Tor geschossen, aber das hat für mich schon gezeigt, so ja, körperlich und geistig waren die Paderborner nicht richtig da und dann wird es auch schwer gegen Preußen Münster, die natürlich vor allen Dingen mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem Willen zu überzeugen wissen in der Saison und die mit Pick und mit Mees natürlich auch super schnelle und vor allen Dingen torgefährliche Stürmer in ihren Reihen haben. Also du darfst dir dann auch nicht allzu oft solche und Konzentriertheiten leisten. Dementsprechend waren die Paderborner dann auch froh, als es in die Halbzeit ging, als der Schiedsrichter zum Halbzeit-Till gepfiffen hat. Und also es war jetzt für den neutralen Zuschauer wirklich kein Leckerbissen. Ich habe es dann auch nachher erst im Real Life mir angeschaut, weil ich ja das Parallelspiel Magdeburg in Köln geguckt habe. Da natürlich im Kölner Segment mehr dazu. Deswegen habe ich auch immer nur so zwischendurch mitbekommen. Und ich so, 0-0, starke Leistung von den Preußen. Ich hätte aber gedacht, dass die Münsteraner auch mehr Chancen, die Paderborner auch mehr Chancen haben werden. Sie haben ja diese Offensivqualitäten eigentlich gehabt, aber so ein Michel, Melem, Castaneda, Grimaldi, der Ex-Münsteraner, also das ist schon für die zweite Liga enorme Qualität. Haben ja auch alle schon nachgewiesen in der Saison, dass sie sehr treffsicher sind, viel Torgefahr ausstrahlen und dementsprechend, ja, muss dann auch die Halbzeitansprache von SCP-Trainer Lukas Kwasniok ausgefallen sein. Ich glaube, er muss sehr laut gewesen sein. Zu Recht auch, denn in Hälfte 2 hat man sich dann doch deutlich berappelt, hat vor allen Dingen auch mehr über die starken Flügelspieler wie ein Zehnter, wie ein Obermeier gespielt, die Stärken wieder ausgespielt, diese Wucht, diese Aggressivität gegen den Ball und dann aber auch ein gutes Kombinationsspiel mit viel Tiefe, viel hinter die Münsteraner Kette ist man dann gekommen, hinter diese Dreierkette und hat sich dann mehr Chancen erspielt. Kwasniok hat dann auch im Laufe des Spiels gemerkt, okay, so ein wuchtiger Mittelstürmer wie Grimaldi passt vielleicht nicht ganz so, bringe ich einfach einen schnellen Mittelstürmer wie Elias Ansa, der vor allen Dingen ja viel über seinen Speed kommt. Und das war der Point, das war der Schlüssel zum Sieg, denn jener Ansa bereitet erst kurz vor Schluss das 1-0 durch Melem vor und wird dann noch klug durch den ebenfalls eingewechselten Bilbia in den, im 16er geschickt und ist dann auch eiskalt. Also da muss man sagen, Kwasniok hat die Ruhe bewahrt, hat gemerkt, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, hat er nochmal gesagt, so, spielt mehr über die Außen, über unsere Stärken, weil das sind ja für mich auch beide so Zehner. Also der linke Schienenspieler Aaron Zehnter und der rechte Schienenspieler Raphael Obermeier sind für mich ja eher so äußere Spielmacher, die vor allen Dingen auch mal viel in die Mitte ziehen, das Spiel mit dirigieren wollen oder auch mit dirigieren. Und diese Stärken hat man dann ausgespielt. Er hat dann gemerkt, okay, wir brauchen mehr Speed, wir brauchen mehr Physis, wir brauchen mehr Tiefe, hinter die gegnerische Kette zu kommen. Mit Bebia Ansage gebracht, zack, Erfolg gehabt. Deswegen, das war eindeutig ein Sieg des Trainers. Lukas Kwasniok, damit für mich auch Coach des Spieltags. Noch keine offizielle Kategorie. Schreibt natürlich wie immer gerne in die Kommentare, wenn wir auch den Trainer des Spieltags bestimmen sollen. Aber für mich persönlich war es jetzt Lukas Kwasniok. Er hat den Sieg eingewechselt, hat seinen Matchplan oder seine Taktik so geändert, dass es dann perfekt passte, um Preußen Münster zu besiegen. Alles in allem ein mehr als verdienter Sieg und herzlichen Glückwunsch an Ostwestfalen, aber auch Preußen Münster muss sich definitiv nicht grämen. Wieder eine sehr engagierte Leistung gegen eines der Top-Teams in dieser Liga. Und ich glaube, wenn man in den direkten Duellen im Abstiegskampf mit dieser Intensität, mit dieser Wucht reingeht, wird man auch noch den ein oder anderen Punkt sammeln können. Man steht ja auch noch über dem Strich, also es ist ja noch alles im grünen Bereich. So, dann haben wir noch ein paar richtig schöne Spiele am Samstag gehabt. Also der Samstag war ja Tag der Entscheidung gefühlt. Und da habe ich mir besonders die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 angeschaut. Endergebnis war 0-0, also von den Toren her war es die falsche Entscheidung, sich dieses Spiel über 90 Minuten anzuschauen. Aber ihr wisst natürlich, beides Teams, die im oberen Drittel angesiedelt sind. Kaiserslautern hatte die Chance, Tabellenführer zu werden. Hannover 96 unter Neutrainer André Breitenreiter wollte natürlich auch mit einem Statement-Sieg am Betzenberg, an einem der stimmungsvollsten Stadien der zweiten Liga, ein Statement setzen, sich dann nochmal im Aufstiegsrennen anmelden. Deswegen, da war schon viel Brisanz drin. Und Hälfte 1, ja, eher durchwachsen. Also ich habe mir mal die X-Goals, also die Expected Goals, die erwarteten Tore aufgeschrieben. Das war auf lauterer Seite 0,65 und auf Hannoveraner Seite 0,73. Also berauschend war es jetzt nicht. Man hat sich vor allem viel im Mittelfeld neutralisiert. Man hat sich viel in den direkten Duellen so aufgerieben. Also Boris Tomiak ist ja in der Winterpause von Lautern zu Hannover 96 gewechselt, um in die Bundesliga aufzusteigen und perspektivisch in der Bundesliga zu sein. Er hat bei Hannover die bessere Perspektive gesehen. Ja gut, die Lauterer stehen natürlich vor den Hannoveranern in der Tabelle. Das kann jetzt jeder so beurteilen, wie er möchte. Aber beim Spielgeschehen, er hat sich oft mit seinem ehemaligen Teamkollegen Marlon Ritter, der im offensiven Mittelfeld bei den Lautern gespielt hat, aufgerieben. Hat immer mal wieder die Zweikämpfe gesucht, auch ein bisschen Trash-Talk gemacht. Also das war so das Aufregendste. Und klare Chancen konnte man sich da eher nicht herausspielen. Was natürlich bei Hannoveraner auf Hannoveraner Seite auch damit zu entschuldigen ist, in Anführungsstrichen, dass die beiden Kreativspieler Rochelt und Lee nicht zur Verfügung standen. Beide aus Verletzungsgründen nicht im Kader gewesen. Wurden dann eher durch zwei Flügelstürmer ersetzt mit Matondo und Gindorf. Wobei man sagen muss, dass Lars Gindorf, der zumeist nur in der Drittligamannschaft der Hannoveraner zum Einsatz kommt, auch öfter mal invers gegangen ist, also öfter auch mal ins Mittelfeld gezogen ist. Dafür dann ein Yannick Dehm oder ein Phil Neumann die rechte Seite dann hochschieben konnte. Also dass man so auch ein bisschen das Zentrum überlagert hat, um so ein bisschen die Kreativität ja zu ersetzen. Und das war auch das Positive in Hälfte 1 vor allen Dingen. Lars Gindorf, der mal ein paar Sachen probiert hat, auch mal ein bisschen mutigere Entscheidungen gegangen ist, auch mal ein paar Dribblings gespielt hat. Aber dann, ja, so der hundertprozentige Ertrag war dann halt auch nicht immer da. Das muss man auch sagen. Und ja, also es war, wie bereits des Öfteren erwähnt, kein richtiger Leckerbissen. Was mir noch so aufgefallen ist, ist, dass Marcel Halzenberg zum zweiten Mal in Folge als der Linksverteidiger aufgetreten ist. Hat ja in der Hinrunde und in der vergangenen Saison als Innenverteidiger gespielt. In der Dreierkette als zentraler Mann, in der Viererkette als linker Innenverteidiger, um von dort aus den Spielaufbau zu gestalten. Jetzt unter Breitenreiter erneut auf der Linksverteidigerposition einer Viererkette. Bedeutet natürlich auch, man möchte so seine Qualität im Flankenspiel wieder ein bisschen mehr mit einbringen. Auch wieder ein bisschen mehr Gefahr über die Außen erzeugen, wieder die Stürmer mit ein paar mehr Flanken füttern, die in diesem Fall, die Mittelstürmer wechseln ja immer, Tresoldi und Gangkamp fahren, also die zwei talentiertesten Jungs im 96er Kader. Und von außen kann Halzenberg natürlich trotzdem noch so ein bisschen als äußerer Spielmacher agieren, wie wir es ja bereits vorhin schon mit Zehnter und Obermeier beim SC Paderborn hatten. Also diese Rolle kann er immer noch ausfüllen. Nichtsdestotrotz hat mir so ein bisschen ja der Spielaufbau von hinten, der war nicht mehr ganz so gut wie noch mit Halzenberg. Also muss man schon sagen, aus der Innenverteidigung heraus kamen jetzt wenig gute öffnende Bälle, um Raum zu gewinnen, um dann halt die Mittelfeldspieler wie Enzo Leopold oder dann einen Matondo, der die Tiefe belaufen kann, in Szene zu setzen, weshalb Matondo auch sehr blass geblieben ist, hatte einen Abschluss, aber ja, so diesen Schwung, den er noch nach seiner Einwechslung beim Hamburger Sportverein hatte, also gegen den Hamburger Sportverein, die war jetzt in diesem Fall nicht gegeben, war nicht da. Und dementsprechend war es dann auch logisch, dass Breitenreiter irgendwas ändern musste. Hat dann vor allen Dingen in Hälfte 2 das öftere Mal so einen Dreieraufbau gestartet, hat also Halzberg wieder in so eine Art Dreierkette gepackt, dafür den ein bisschen weiter nach vorne geschoben, Matondo nach vorne, Gindorf eher so ins zentrale offensive Mittelfeld, dass Halzenberg dann in Hälfte 2 vor allen Dingen viel dann mit aufbauen konnte. Dann wurde es auch strukturierter bei Hannover, haben deutlich besser gespielt, deutlich mehr Struktur war im Spiel, du hast gemerkt, okay, die gesamte Mannschaft fühlt sich wohler und man hatte dann auch eine ganz gute Chance durch Jessica Gamkamp, die man da nicht nutzen konnte. Und so zum Ende der Partie hin wurde Lautern druckvoller. Man hatte eine richtig gute Chance durch Ragnar Ache, der nochmal gezeigt hat, er ist physisch, aber auch technisch einer der besten seines Fachs in Liga 2, konnte den Ball dann aber nicht nutzen. Und beide Keeper haben ein insgesamt gutes Spiel gemacht, beide aber mit einem Aussetzer. der dann aber nicht bestraft wurde. Und zusammenfassend kann man sagen, so, es war, wie es so oft ist bei Schützenspielen, nicht die allzu großen Torchancen, viel Taktik. Nichtsdestotrotz hat man gesehen, ja, wenn beide den Platz und den Raum bekommen, können sie auch gefährlich sein oder sind sie auch schon gefährlich geworden in dieser Saison. Dementsprechend war es top. Also für Taktikfüchse war es das perfekte Spiel. Für neutrale Zuschauer, die vor allen Dingen Action und viele Tore sehen wollten, eher nicht. Partie Nummer 2 am Samstagmittag war dann noch das Spiel zwischen der SV Elversberg und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und als ich zum ersten Mal den Rasen gesehen habe in Elversberg, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Acker? Also jeder oder die Landesligisten, Verbandsligisten, sogar teilweise Kreisligisten haben bessere Plätze als der in Elversberg war. Also das war ein richtiger Acker. Und gerade für so eine spielstarke Mannschaft, wie es die Spielvereinigung Greuther Fürth ist, die ja tatsächlich auch eher so über das Kombinationsspiel, über das technisch feine Spiel kommen wollen, natürlich tödlich, weil da bleibt der Ball auch mal im Rasen stecken oder hoppelt so ein bisschen, wird langsamer. Und das ist natürlich dann schon eher positiv für Elversberg, die natürlich viel aufs Gegenpressing gehen, viel gegen den Ball arbeiten wollen, das Spiel des Gegners zerstören wollen und dann über lange, weite Bälle Konter fahren wollen und so dann zu ihren Treffern und Torchancen kommen wollen. Und so war es dann auch. Also man konnte tatsächlich schon vor dem Spiel diesen Spielfilm des Spiels, viel Spiel jetzt drin, vorhersagen. Am Anfang war Fürth nämlich eigentlich sogar noch ganz gut, haben ja 2 Spiele in Folge gewonnen, haben sich ganz gut durchkombiniert, ohne hundertprozentig zwingend zu werden, aber man hat gemerkt, ja, sie haben die Spielkontrolle und dann hat Elversberg gemerkt, okay, wenn wir jetzt einmal so ein bisschen aufs Gaspedal drücken, können wir die Fürther wieder dieses wackelige Selbstbewusstsein zerstören und haben den Gegner dadurch geknackt und so kam es dann auch. Man ist aggressiver in den Zweikämpfen geworden, hat sich dann auch offensiv mehr getraut und hat dann auch diese Bedingungen, diesen schlechten Rasen angenommen, viel auch mit hohen Bällen gearbeitet. Und du hast natürlich dann auch in deinem Kader so Ausnahmespieler wie Aslani Damar, Petkov, die dann auch mal spielerisch oder mit ihrer individuellen Qualität Situationen auflösen können. Und das 1:0 Vorlage Zimmerschied an den zweiten Pfosten, wo Aslani nur einschieben muss, das sind natürlich so Möglichkeiten. Klar, der Ball an sich, den reinzuschieben, kann, glaube ich, jeder von uns, behaupte ich mal. Aber allein wieder in diese Position zu kommen, zu antizipieren, wo könnte der Ball hinkommen, wo kann ich lauern, wie kann ich mich von meinem Gegenspieler lösen, das sind für mich halt Dinge, die sind positiv zu bewerten. Und da muss ich einfach sagen, so Fisnik Aslani, den sehen wir in der kommenden Saison ja zu 1000% in der Bundesliga. Und für die Elversberg ist natürlich ein absoluter Glücksgriff. Da muss man nochmal Sportdirektor oder vor allen Dingen Sportdirektor Nils Ole Buck und sein Team loben, dass sie diesen Spieler aus der Regionalliga Südwest von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim gefunden haben, ihn davon überzeugen konnten, komm zu uns nach Elversberg, hier kannst du auch deine Tore machen, wenn wir eher defensiver spielen, überragend. Und das war natürlich dann der Schlüssel, wenn du dann natürlich auf diesem schlechten Geläuf noch per Dropkick durch Carlo Sickinger aus dem Rückraum das 2:0 kurz vor der Pause machst, dann weißt du, heute geht alles, wir sind technisch, oder trotz dieser widrigen Bedingungen können wir technisch auch anspruchsvolle Dinge machen. Und du hast gemerkt, spätestens nach dem 2:0 ist Fürth eingebrochen. Wir haben dann auch die Kreativität nicht mehr zeigen können. Vielleicht mal durch eine Standardsituation oder Einzelsituation von Branimir Gotha, der Fürther Legende, mal so ein bisschen Torgefahr erzeugen können. Aber alles in allem war es dann wieder, ja, du hast gemerkt, diese Mannschaft ist halt maximal verunsichert und ich bleibe dabei, ich sage immer noch, Jan Sievert ist nicht der richtige Trainer langfristig für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die schaffen vielleicht den Klassenerhalt mit ihm, alles gut, er wird die nötigen Punkte sammeln, aber perspektivisch, wenn du oben mitmischen willst in der zweiten Liga und dich auch spielerisch weiterentwickeln willst, ist Jan Sievert nicht der richtige Mann und scheint ein feiner Kerl zu sein, aber ich glaube, das ist kein Match zu erwähnen. Natürlich beim Spielfilm noch, dass Petkov eine unnötige gelb-rote Karte kassiert hat, für mich auch eine überharte 90 plus 14 Minute. läuft er mit dem Ball so ein bisschen ins Aus und spielt den Ball dann wieder in den Spielfeld rein, während der Balljunge gerade einen Ball zum Fürther Verteidiger geworfen hat. Also zwei Bälle waren im Spiel. Und ja, da dann als Schiedsrichter eine gelb-rote Karte zu geben, weiß ich ja auch nicht, beim 2:0 Stand. Also da hätte man noch ein bisschen Feingefühl zeigen können. Und das ist natürlich so ein kleiner Wermutstropfen auf einen sonst super Nachmittag für die Fürther, für die Elversberger. Und ja, insgesamt zeigt es nochmal, ja, Elversberg, die haben sich noch nicht aufgegeben, die wollen oben sich festsetzen und die Fürther haben Glück, dass es unten ein kleines Schneckenrennen ist, dass sie noch genügend Puffer haben, müssen aber natürlich jetzt trotzdem in den kommenden Wochen noch den einen oder anderen Sieg einfahren, damit es dann auch relativ schnell Planungssicherheit hat, um auch in der kommenden Saison zweite Liga zu spielen. Und Spiel Nummer 3 am Samstagmittag war da noch Braunschweig gegen Elversberg, entstand 1:0 für die Elversberger durch Lino Tempelmann. Ich mach's ganz kurz. Unnötige gelb-rote Karte dann noch auf Seiten der Darmstädter, die sich natürlich erneut selbst dezimiert haben. In der Vorwoche Nürnberger, der unnötigerweise ausgerastet ist, dafür jetzt eine 8-Spiele-Sperre bekommen hat und auf Seiten der Darmstädter diesmal Bözius in der 62. Minute mit einer gelb-roten Karte. Dazu noch etliche Verletzte. Also momentan läuft es einfach nicht. Und Trainer Florian Kohfeldt gerät weiter in die Kritik. Aber natürlich mehr zu diesem Spiel hört ihr gleich in Domes Darmstadt Talk. Er wird euch dann nochmal ausführlicher seine Sichtweise zu diesem Spiel präsentieren. Denn wir springen dann in den Sonntag rein und fangen bei dem unspektakulärsten Spiel an. Nürnberg gegen Ulm. Nürnberg im Mittelfeld der zweiten Liga, Ulm im Abstiegskampf. Aber ihr wisst ja, sie haben mit Oliver Batista Meyer, Maurice Krattenbacher und Aaron Keller drei höchst spannende Spieler in meinen Augen, die ich ja schon länger auch beobachte, mit viel Talent gesegnet. Nur klar, die zweite Liga ist natürlich nochmal ein anderes Pflaster, als es Liga 3 war, wo alle drei überzeugen konnten. Die Nürnberger, wenn wir natürlich schon von Talent reden, eine mit Talent maximal gespickte Truppe. Janda, Zimas, Kastrop, nur um einige zu nennen. Aber in dieser Woche gab es auch etwas Unruhen, denn man hat sich nach der Transferperiode überraschenderweise von Sportdirektor Olaf Rebbe getrennt, weil, so Sportvorstand Joti Szczesny-Aleksy, man ja unterschiedliche Visionen oder unterschiedliche Ideen für die Zukunft hatte, es anscheinend dann nicht mehr gepasst hat, kam für mich sehr überraschend, denn Rebbe hat ja auch viele gute Transfers getätigt, unter anderem ja auch Tsimas, den er noch aus seiner Zeit, als er in Griechenland als sportlicher Verantwortlicher tätig war, kannte. Also ohne ihn hätte man wahrscheinlich Tsimas nicht bekommen. Und das sind natürlich schon so Dinge, die können eine Mannschaft auch belasten. Und in Hälfte 1 hatte sie dann auch so ein bisschen belastet oder gehemmt. Ich weiß nicht genau, aber es war eine sehr ereignisarme Partie, wie schon die Partie Lautern gegen Hannover. Kaum Chancen, die einzige gute Chance hatte Oliver Batista Meyer, der etwas Torgefahr versprühen konnte, der quirlige Deutsch-Brasilianer. Einer der wenigen, der mal so ein bisschen auch dieses spaßige Flair reingebracht hat in einem sonst eher ja, zähen Spiel, gespickt mit vielen Zweikämpfen, vielen Duellen im Mittelkreis. Und da weiß man schon, ja, ein typischer Sonntagskick an einem lauen Vorfrühlings- oder Wintertag. War nicht schön anzusehen. Aber die Nürnberger wissen natürlich auch, wenn wir natürlich anziehen und unsere Qualität auf den Rasen bringen, dann können wir das Spiel jederzeit gewinnen. So ein bisschen das Bayer Leverkusen Leid, diese Leitphilosophie oder dieses Leitbild im Kopf, diese Mentalität. Wir können zu jeder Zeit noch ein Tor machen. Und am Ende machen sie auch zwei Tore durch individuelle Qualität. Einmal Kasper Janda, kurz vor Schluss, der sich gut auf der linken Seite durchsetzt, in die Mitte zieht und dann aus gut 20 Metern den Ball ins kurze linke Eck rein, ins kurze rechte Eck reinhaut, stark gemacht. Und am Ende macht dann auch noch der Nürnberger Neuzugang nach einer nach einem fehlerhaften Einwurf von Ulm das 2:0 mit einer guten Solo-Leistung, hat sich da gut durch die Restverteidigung der Ulmer gedribbelt und Yannis Antis dann mit dem verdienten 2:0. Und all dies in einer Druckphase der Nürnberger, also nachdem Marius Krattenbacher in der 59. Minute nämlich unnötigerweise die gelb-rote Karte gesehen hat, und auch dies wird sich noch einmal wiederholen an diesem Spieltag, hat man das Spiel dann souverän nach Hause gefahren, hat dann in den letzten 30 Minuten Stoff gegeben, Dampf gegeben gegen defensiv dann eingestellte Ulmer und verdient gewonnen. Damit kuschelt man sich weiter ins gemütliche Tabellenmittelfeld der zweiten Liga ein. Also der Klassenerhalt scheint realisiert zu sein, aber im Aufstiegsrennen noch mitzumischen, ich glaube, dafür ist der Abstand dann doch zu groß. Aber der Vorteil ist, man kann schon frühzeitig für die kommende Saison planen, frühzeitig schon an neue Spieler herantreten. Genug Geld sollte ja nach den Verkäufen von Kastrop, Jeltsch und Zimas da sein. Man braucht natürlich auch neue Qualität, aber ich glaube, viele Talente merken auch, ja, in Nürnberg, da kann ich mich super entwickeln bei einem ruhigen, verhältnismäßig ruhigen Umfeld und mit einer guten Spielweise und einem Trainer, der auf viele junge Spieler setzt und sie auch weiterentwickeln kann. Partie Nummer 2 an diesem Spieltag war Regensburg gegen den HSV. Der Hamburger Sportverein hätte genauso wie der SFC Kaiserslautern die Tabellenführung nach dem Patzer der Kölner am Freitag in Magdeburg erobern können. Und ihr merkt schon, ich habe im Konjunktiv gesprochen, haben es nicht hingekriegt beim Tabellenschlusslicht Regensburg. Und ich glaube, jeder, der die zweite Liga die letzten Jahre verfolgt hat, weiß, der Hamburger Sportverein, wenn es Richtung Frühling geht, kacken sie gerne mal ab. Und wenn man auswärts bei Drittliga-Aufsteigern antreten muss, tut man sich meistens auch sehr schwer. So auch in diesem Spiel, wie schon in Elversberg, war auch der Platz der Regensburger ein richtiger Acker. Also sehr tiefer Boden, Kombinationsfußball war dort kaum möglich. Also die kleineren Teams wissen natürlich, wie sie die Großen ärgern können. Und Regensburg auch mit einer sehr guten Aggressivität im Spiel. Hat schon defensiv sehr gut, hat sich gut auf sehr offensiv eingestellte Hamburger vorbereitet, ist viel in die Zweikämpfe gegangen, wusste natürlich, okay, die Hamburger kommen jetzt mit 4 Stürmern an, also Selke, Königsdörfer und auf den Außen Sahidi und Dompe. Das bedeutet natürlich auch viel Tiefgang, viele Flanken natürlich auch in den 16er herein, also brauchen wir großgewachsene Verteidiger wie einen Bulic, wie einen Wurm, die auch in die Zweikämpfe gehen können, brauchen kompaktes Mittelfeld und dann natürlich haben wir mit Hottmann und Adamian 2 schnelle, gefährliche Stürmer, die immer mal wieder bei Kontern für Gefahr sorgen können und sage es, Adamian sollte vielleicht noch eine kleine extra Motivation bei sich haben, denn er ist ja die Leihgabe des 1. FC Köln. Also könnte er dem Club, bei dem er ja noch unter Vertrag steht, einen großen Gefallen tun. Und das hat er auch gemacht. In der 6. Minute setzt sich nach einem langen Ball auf Erik Hottmann, hat ja mal so ein bisschen vom Hamburger Verteidiger ab, wartet am zweiten Pfosten und muss dann nur noch einschieben. Also dort auch wieder eine Parallele zu Fisnik Aslani von bei Elversberg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Super gemacht und du hast natürlich im gesamten Stadion gespürt, yo, wir sind da, wir können es noch. Das ist natürlich auch für die Regensburger sehr gut, als abgeschlagenes Schlusslicht der zweiten Liga zu zeigen, yo, wir sind da, wir haben noch diese Kraft, diese Energie. Und du hast gemerkt, das Selbstbewusstsein, die Brust, die ganze Körperhaltung der Regensburger wurde selbstbewusster. Man hat dann vor allen Dingen auch noch einen weiteren positiven Moment gehabt in dieser Partie, denn der Hamburger Sportverein bekommt einen Elfmeter zugesprochen. Davy Selke, der Maskenmann, tritt an und Keeper Felix Gebhardt kann ihn parieren. Und das ist natürlich dann nochmal. Also es hat sich so angefühlt, als hätte Regensburg gerade das 2:0 erzielt. Für den HSV natürlich dann auch wieder schwierig. Trainer Merlin Polzin musste dann irgendwie versuchen, seine Jungs aufzurichten, wieder ein bisschen Kreativität reinzubringen und zu zeigen, wir sind der große HSV, wir werden dieses Spiel trotzdem gewinnen. Und sie sind auch am Ball geblieben. Desto länger das Spiel ging, desto tiefer haben sie die Regensburger fallen lassen. Der HSV ist dann auch wieder viel über die Flügel gegangen mit Muheim, mit einem Hefti, der auch mir auch ganz gut gefallen hat. Viele Flanken, viele Bälle reingebracht. Man hat richtig Druck gemacht und wurde dann auch noch belohnt denn Selke bekommt ja noch einen Elfmeter, macht ihn dann rein und spätestens durch die Einwechslung von Karabatch im zentralen Mittelfeld kam dann noch mehr Kreativität rein. Also der Druck war riesig. Gut, die Hamburger haben sich dann halt nochmal dezimiert durch Sahiti, der einmal wegen der Schwalbe und einmal wegen Meckerns Gelb-Rot kassiert hat, sich nochmal ins eigene Bein geschossen, auch typisch HSV. Aber ich muss sagen, so der HSV hat mir insgesamt dann in Hälfte 2 gut gefallen. Hälfte 1 hat man verschlafen, aber Hälfte 2 war gut. Und es hat dann halt so dieser berühmte Lucky Punch gefehlt. Und das Gute ist halt, in der Saison fehlt es so einigen Teams das eine oder andere Mal als Punch, diesen entscheidenden Ball dann über die Linie zu drücken. Also ich würde sagen, der HSV kann froh sein, dass sie das Spiel nicht verloren haben, sondern einen Punkt gesammelt haben, der noch wichtig sein kann. Man ist ja immerhin oder man ist ja trotzdem noch ganz oben mit dabei. Und ich glaube, auch der HSV wird es in diesem Jahr schaffen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, also auch an alle HSV-Fans hier, diesen Podcast hören. Ich glaube, sie haben einfach diesem Jahr ein sehr gutes Gerüst, einen sehr guten Trainer, der auch einen guten Zugang zu der Mannschaft hat, eine gute Ansprache, aber auch taktisch sehr gut geschult ist. Und du hast einfach Charaktere wie ein El Fadli im defensiven Mittelfeld, der spät eingewechselt wurde, aber der auch ein richtiger Charakterkopf ist, der auch mal dazwischen haut, aber auch mit vielen klugen Bällen die Stürmer füttern kann. Dompe hat für mich nochmal einen Schritt gemacht in dieser zweiten Liga. Du hast da mit Balde ein riesen portugiesisches Talent aus der eigenen Blumen. Mit Selke hast du einen Charakterkopf, der trotz Verletzung von Robert Glatzel, der dann diese Lücke vorne im Sturm gut füllen kann. Mit Otto Stange ein riesen Talent dahinter. Mit Karabatch hast du einen neuen Flügelspieler mit dazu bekommen, der jetzt im zentralen Mittelfeld spielt. Marco Richter bringt so einen gewissen Flair mit. Also alles in allem hast du einfach einen sehr guten, ausgeglichenen Kader, viel erfahrene Spieler, aber auch viele Talente, defensiv starke, aber auch kreative Spieler. Also da ist alles drin, eine sehr gute Mischung und ich glaube, in diesem Jahr wird es dann reichen. Und dann haben wir noch das dritte Spiel an diesem Sonntag. Das war der FC Schalke 04 gegen den Karlsruher SC. Schalker haben das letzte Jahr sehr gut abgeschlossen, sind dann so ein bisschen stotternd ins neue Jahr reingekommen. Zuletzt 2 Niederlagen gegen Magdeburg zu Hause und beim ersten FC Köln gegen den KSC, die auch in diesem Jahr gar nicht in die Spur kommen. Den Abgang von Budo Zivtzivadze nach Heidenheim immer noch nicht richtig verkraftet haben. Also das braucht, glaube ich, noch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Man spielt so eine richtige Karlsruher Halbserie. Also eine Saisonhälfte ist immer gut, die andere zum Vergessen. Und ich glaube, jetzt haben wir wieder eine zum Vergessen. Und natürlich, damit sollten die Aufstiegsträume auch begraben sein, würde man meinen. Aber diese Saison ist ja so ausgeglichen, also keiner kann sich so richtig absetzen, deswegen mit 3 Siegen am Stück oder 2-3 Siegen am Stück ist der KSC dann auch wieder mittendrin. Aber zurück zu diesem Spiel. Beide Teams haben jetzt nicht gerade den hochklassigsten Fußball geboten, das war jetzt nicht berauschend. Du hast aber gemerkt, die Schalker hatten Wut, sie wollten endlich mal wieder die berühmt-berüchtigte Reaktion zeigen. Ich weiß, seit Trainer David Wagner auf Schalke ist, Reaktion zeigen ein Unwort oder ein nicht mehr geduldeter Begriff, aber es beschreibt diese Situation ja ganz gut. Man hat viel über die Flügel gegangen, offensiv mit Mörken und Tobias Mohr auf der linken Seite, viele Angriffe initiiert, die rechte Seite mit Memecan, Aydin und Taylan Bulut war dann eher so ein bisschen defensiver, vor allen Dingen Aydin, der gegen Köln als Rechtsverteidiger an seinem 23. Geburtstag ran musste, viele Fehlpässe gespielt hat, das 1-0 mitverantwortet hat. Du hast gemerkt, er ist froh, dass jetzt wieder Taylan Bulut hinter ihm ist, er auch wieder mehr offensiver spielen kann, denn dann weiß er auch, wenn ich mal in den Defensivzweikampf gehe, weiß ich, da ist immer noch ein Spieler hinter mir, der mich dann absichern kann. Also du gehst dann auch mit ein bisschen mehr Vertrauen rein. Und das hast du gemerkt, also die linke offensive Seite vom KSC war tot. Klar, beim Schalke war sie auch tot. Aber man hat dann viel über links gespielt und konnte sich dann auch früh belohnen. Und das war wichtig. Flanke Tobi Mohr, am zweiten Pfosten steht Yannick Bachmann, der in der 6. Minute dann den Ball eiskalt reinhaut. Und da muss ich auch nochmal sagen, dieser Yannick Bachmann, also vergangenen Jahren hat er oft bei Absteigern aus der zweiten Liga gespielt. Sandhausen, vergangene Saison Hansa Rostock, ist dann zum FC Schalke 04 gewechselt. Und du hast gedacht, ja gut, vielleicht ein Kaderspieler, ne, so Rotation, wird mal eingewechselt spät oder so. Aber er musste oder hat relativ viel gespielt. Und das nicht mal im zentralen Defensiv-Mittelfeld, sondern auch oft im zentralen oder Offensiv-Mittelfeld, also auch mit deutlich mehr Wucht nach vorne. Und dafür, dass ich so niedrige Erwartungen an ihn hatte, macht das ganz gut. Also offensiv ist er so ein bisschen Leon Goretzka in Zero Light oder Light Light, wie ich es immer gerne nenne. Kommt immer mal wieder in den gegnerischen 16er rein mit Wucht, mit per Kopf oder mit dem Fuß, kann er dann mal ein paar gefährliche Aktionen initiieren. Im Defensivzweikampf, manchmal so ein bisschen Larifari, würde ich sagen, ne? So ein bisschen zu locker, könnte da für mich noch ein Ticken aggressiver reingehen, aber trotzdem, dafür, dass er keine Ablöse gekostet hat, ein guter Kaderspieler, der sich auch diesen Startelfplatz verdient hat, hat eine sehr engagierte Leistung gegen den KSC gezeigt, hat jetzt auch mal ein bisschen was aufräumen können in der Defensive, was ich ja gerade eben noch kritisiert habe, und gegen einen schwachen KSC 1-0 Führung zu gehen, ist ja erstmal top. Da war natürlich klar, der KSC wird jetzt zurückkommen, weil so viel Mentalität haben sie ja doch noch in ihren Reihen, haben dann Druck gemacht und Schalke hat sich dann auch so ein bisschen für mich zu tief hinten reindrängen lassen. Man hat das Heft des Handelns komplett an den KSC abgegeben, ob freiwillig oder unfreiwillig. Ich glaube, es war sogar eher unfreiwillig, weil der KSC dann so druckvoll geworden ist, haben mit Mikkel Kaufmann und Schleusener dann auch öfter mal die Tiefe belaufen, hatten dadurch ein paar gute Chancen und dementsprechend war dann der Ausgleich auch folgerichtig. Linke Seite, Wanicek spielt den Ball schön in den Rückraum auf Leon Jensen und der hat einen guten rechten Huf, knallt das Ding an Hegerin vorbei, der auch in diesem Spiel mal wieder den einen oder anderen kleinen komischen Fehler hatte, will ich es nicht nennen, aber die kleinen ein oder andere komische Aktion, einmal hatte den Ball so ein bisschen ohne Not ins Seitenaus gebaggert, hätte ihn einfach fangen können. Aber gut, das ist ein anderes Thema, die Torhüter-Diskussion beim FC Schalke 04. So stand es dann 1-1 und dann ist Schalke wieder wach geworden. Dann haben sie wieder richtig Speed gegeben, richtig Wucht gegeben, auch angetrieben durch Paul Seguin, der nach seiner Gelbsperre wieder da war, der so wieder ein bisschen das Mittelfeld dirigiert hat, die Angriffe mit initiiert, eingeleitet hat. Und dessen Eckball dann zum 2-1 führt vor der eigenen Nordkurve, Eckball Seguin. Und in einem wilden Gestocher steht dann der neue Topstürmer Bar da, kann den Ball dann, nachdem Kaminski ihn so ein bisschen nach hinten gestochert hat, mit rechts so ins Tor reinschieben aus dem Gewühl heraus. Erstes Tor für den Gabuner vor der eigenen Kurve, kam aus Grenoble, Frankreich. Viele Clubs waren an ihm interessiert. Und für mich hat er auch schon gegen Köln gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann. Ist einfach ein unglaublich lässiger Spieler, der ja mit alle seine Aktionen sind immer super lässig aus. Und das ist ein Spieler mit Flair. Also wir wollen auch immer so ein bisschen Spieler haben, die so ein bisschen das Besondere, das Magische haben. Und das sehe ich bei Bar einfach. Und der wird noch richtig viel Spaß machen, da bin ich mir sehr sicher. Für mich ist das so ein bisschen so ein Ciro Guirassy Light oder Mini. Auch von der Körpergröße her, weil er auch einfach im Spiel mit dem Ball immer wieder gut eingebunden wird. Anders als jetzt noch gegen Köln, war er tatsächlich auch mehr im Sturmzentrum, ist nicht so oft musste nicht so oft ausweichen, konnte sich dadurch damit auch Kenan Karaman, hatte einen super Partner, immer wieder gut durchkombinieren. Und das hat Spaß gemacht. Also Bar für mich eine Top-Verpflichtung erneut von Ben Manga. Im Internet sagt man, oder bei der Jugend sagt man ja, Ben Manga hat gekocht, es guckt, gekocht hier und das war mega. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung und ja, der FC Schalke 04 hat es in den Hälfte 2 gut verwaltet. Da kam man von beiden Seiten nicht mehr so viel, also es war jetzt von Schalke auch kein überragendes Spiel, aber du hast am Ende die 3 Punkte im Sack und vor allen Dingen hast du dich wieder erneut von der Abstiegszone entfernen können. Das heißt, frühere Planungssicherheit bedeutet, man ist früher an potenziellen Neuzugängen dran, um dann in der kommenden Saison hoffentlich dann wieder ein bisschen weiter oben mit anzugreifen.
Domes Darmstadt Talk. meine Meinung zu dem Spiel Eintracht Braunschweig gegen SV Darmstadt 98 ist folgende. Das Spiel endete ja mit 1:0 für Eintracht Braunschweig und damit hat Braunschweig die gute Leistung aus der momentanen Rückrunde gut mitnehmen können und sind jetzt erstmals wieder über den Abstiegszonen, sind jetzt Tabellen-15. mit 21 Punkten, dicht gefolgt von Preußen Münster auf dem Relegationsplatz mit 20 Punkten. Und für Darmstadt heißt diese erneute Niederlage der vierten Niederlage hintereinander und dem fünften Spiel in der Rückrunde ohne Sieg bisher. Bisher hat man ja aus der Rückrunde 4 Niederlagen und ein Unentschieden gegen Düsseldorf geholt. Ja, und diese Niederlage heißt für Darmstadt jetzt offiziell ja, Abstiegskampf bzw. Klassenerhaltskampf. Kampf um den Klassenerhalt. Denn man ist jetzt mit 25 Punkten nur 5 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ja, was sehr alarmierend ist, wenn man sich noch die guten Zeiten aus der Hinrunde vorstellt. Ja, da lief es ja unter Kohfeldt deutlich besser, aber momentan, ja, sitzt halt einfach alles schief. Klar kommen viele Verletzte dazu. Man hat 12, 13 verletzte Spieler, davon auch viele Leistungsträger, die natürlich fehlen. Und ja, nach dem Strafmaß gegen Fabian Nürnberger, der jetzt 8 Spiele Sperre bekommen hat, also 5 Spiele davon muss er jetzt direkt absitzen und die 3 Spiele ja, im Laufe eines Jahres und 5 Spiele ist schon sehr, sehr extrem. Aber ich muss sagen, Bueno, der jetzt der Linksverteidiger ist, hat das souverän gemacht bei einer Leistung, die jetzt natürlich nicht wirklich gut war. Muss man aber sagen, hat Bueno das wirklich gut gemacht, souverän gemacht. Ja, auch wenn man ehrlich sein muss, Braunschweig war die ganzen 90 Minuten plus Nachspielzeit weitaus überlegen. Also wenn Braunschweig einmal Tempo gemacht hat, dann kam Darmstadt absolut nicht hinterher. Da hat kein Pass dann mehr gesessen. Wenn Braunschweig Darmstadt einmal attackiert hat, da wusstest du echt, okay, eigentlich kann jeder Angriff von Braunschweig, der kleinste Angriff von Braunschweig, schon zum Tor führen, weil die Abwehr von Darmstadt absolut nicht gesessen hat. Ja, und das ist jetzt wirklich alarmierend. 5 Punkte zum Relegationsplatz. Und am nächsten Spieltag treffen 2 direkte Konkurrenten aufeinander, Darmstadt und Schalke. Schalke konnte ja am Wochenende gegen Karlsruhe 2:1 gewinnen und sich damit von den Abstiegsplätzen mit 7 Punkten zum Relegationsplatz schon guten Puffer erspielen. Ja, und dazu kommt noch, dass Regensburg und Münster aufeinandertreffen. Ja, und sollte Münster dieses Spiel gewinnen und Darmstadt gegen Schalke verlieren, dann, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dann sind es nur noch 2 Punkte zum Relegationsplatz. Und das ist dann wirklich schon sehr, sehr, sehr alarmierend. Und die nächsten Gegner für Darmstadt wären nicht einfacher. Es hat Schalke, dann in Magdeburg, dann Karlsruhe, die allerdings momentan auch nicht so gut drauf sind, und dann in Köln. Also das wird ein sehr, sehr hartes Brett. Und ja, spätestens jetzt muss man wirklich sagen, also die Rückrunde bei Darmstadt ist ja jetzt auch offiziell schlechter als die Hinrunde. Zum gleichen Zeitpunkt in der Rückrunde hat man wenigstens 2 Punkte. Jetzt hat man einen Punkt. Ja, und das wird sehr, sehr schwierig, wenn es so weitergeht. Dazu fehlt jetzt auch noch der Neuzugang Boetius mit einer gelb-roten Karte. Also auch auf der Position hat man jetzt eine weitere Lücke aufgerissen. Ja, das wird immer schwieriger. Und momentan sieht ich da auch kein Land irgendwie. Ich weiß auch nicht, was man da noch machen kann. Das wird auf jeden Fall ein sehr hartes Brett. Und momentan kann man wirklich froh sein, wenn es am Ende der 15. Tabellenplatz wird und man sich irgendwie noch rettet. Doch der Relegationsplatz ist jetzt halt auch nicht so unwahrscheinlich. Deswegen also mal abwarten, was da die nächsten Wochen auf uns zukommt.
Jans erste FC Köln Review.
Dann sind wir hier beim ersten FC Köln Talk. Die Kölner als Tabellenführer am Freitagabend beim ersten FC Magdeburg gefordert. Von den Statistiken auf dem Papier könnte man ja sagen, yo, der FC tritt als Tabellenführer auswärts bei dem Team an, was in der Heimtabelle auf Rang 17 steht, noch kein einziges Heimspiel gewinnen könnte. Das letzte Mal vor über einem Jahr gegen den FC Schalke 04 ein Heimspiel und einen Heimsieg feiern konnte. Also, das musst du eigentlich gewinnen. Aber für all die Dinge kann ich sagen, ja, wenn der FC am Freitagabend oder am Samstagabend antreten musste, sah das meistens nicht ganz so gut aus. Die Prime Time für die Kölner ist immer Samstag oder Sonntag um 13 Uhr bzw. 13.30 Uhr. Auch das ist dann ein Indikator und wir wissen ja alle, ne, jede Serie reicht irgendwann. Also irgendwann mussten die Magdeburger auch dank ihrer offensiven und attraktiven Spielweise mal ein Heimspiel für sich entscheiden. Beim FC war natürlich positiv, Timo Hübers, Kapitän, nach seiner Gelbsperre wieder mit an Bord, natürlich direkt in der Startelf als rechter Innenverteidiger und teilweise auch als rechter Verteidiger. Also gerade in der Anfangsphase haben die Kölner auch öfter mit einer Viererkette aufgebaut. Dann ist der rechte Schienenspieler Jan Thielmann hochgeschoben, hat dann also ja so ein bisschen das Mittelfeld eine Überzahl erzeugen wollen. Und was kann ich sagen zum FC-Spiel? Also es war sehr ideenlos. Man hat in der Kreativzentrale mit Kainz, der für mich noch der beste war in diesem zentralen Mittelfeld, und Ljubicic, ja, kaum gefährliche Momente erzeugen können. Die Angreifer Meiner und Downs konnte man nicht richtig in Szene setzen. Oft ging es halt wie in den vergangenen Wochen schon, langer Ball vorne auf Linden Meiner, der dann mit seinem Tempo und seiner Dribblingstärke sich durchsetzen kann und den Ball entweder selbst abschließt oder in der Mitte Damien Downs findet, den Mittelstürmer. Da muss man schon sagen, also wer so wenig Kreativität ausstrahlt, der hat es dann auch nicht anders verdient, als mit 3:0 beim 1. FC Magdeburg zu verlieren. Die Magdeburger haben ja wieder wie immer in ihrem 3-4-3 mit dieser Mittelfeldraute das Spiel übernommen. Sie hatten im Mittelfeld oft Überzahl, hatten viele Kreativmomente. Ich meine, vorne mit Al Holmström und Kaas hast du diesmal tatsächlich zwei potenzielle Mittelstürmer gehabt, die sich immer wieder abgewechselt haben. Also einer so ein bisschen hinter der Spitze und der andere war dann ganz vorne. Und dadurch hast du natürlich auch als Kölner Innenverteidiger immer mal wieder andere Gegenspieler gegen dich. Und das hat natürlich für Joel Schmid im einen oder anderen Moment auch für ja Kopfschmerzen gesorgt. So hatte ich zumindest das Gefühl. Und was die Magdeburger halt gut gemacht haben, ist halt, sie konnten viele Bälle durch die Kölner Abwehr in die Schnittstelle spielen und dadurch ihre Angreifer einsetzen. Sind dann oft am glänzend aufgelegten Marvin Schwäbe gescheitert, der die Kölner schon von einem früheren Rückstand bewahrt hat. Also eigentlich hätte man schon in Hälfte 1 mit 1 oder 2-0 zurückliegen müssen. Man selbst hat kaum Kreativität an den Mann bringen können. Und da frage ich mich natürlich, ja, wie kriegt man mehr Kreativität noch in dieser Saison hin? Und da habe ich mir dann am Samstag das Spiel der Kölner U21 in der Regionalliga West gegen Wiedenbrück angeschaut und dort haben zwei Talente, denen man bei der FC auch eine große Zukunft voraussagt, agiert. Nämlich zum einen Kristall, der im jetzt Winter zum FC gekommen ist, 17 Jahre alt, großes Talent, bringt viel Kreativität mit. Zum anderen Ada Sühne, vergangene Saison noch oft bei der U19 im Einsatz, kam von Bayer Leverkusen, offensiver Mittelfeldspieler und der hat gegen Wiedenbrück, ich meine klar, wir reden hier immer noch zweite Liga, vierte Liga, noch ein großer Unterschied, aber der hat mal wieder richtig viele Bälle hinter die letzte Linie spielen können, hat ein super Auge gehabt, du hast gesehen, er weiß den perfekten Zeitpunkt, er hat das perfekte Timing für das Abspiel, um dann die Angreifer in Szene zu setzen und vielleicht, ich weiß, man sagt ja immer, man soll auch nicht zu viele Talente einsetzen, aber so ein Ada Sühne vielleicht mal im Training testen, den mal zum Training der ersten Mannschaft hochholen, mal gucken, wie er sich da dann so präsentiert. wenn das Tempo und die Gegenspieler etwas schneller sind, etwas robuster, wie er sich da dann präsentieren kann. Weil ich glaube, so ein Adar Sühne, ja, könnte passen. Ihn dann vielleicht schon mal Stück für Stück auch Spielzeit zu geben, weil weniger Kreativität als Ljubicic, der doch auch eher so der wuchtige Box-to-Box-Spieler ist, und Florian Kainz kannst du fast nicht ausstrahlen. Deswegen ladet den Jungen mal ein. Ich fordere Adar Sühne in die erste Mannschaft des ersten FC Köln, zumindest ihn mal auszuprobieren, ihn mal zu testen, mal zu gucken, wie präsentiert er sich. Man hat ja auch durch die Verletzung schon so viele Leute aus der U21 hochgeholt. Warum dann nicht mal einen wie Adar Sühne? Ah ja, übrigens, das Spiel endete 3:0. Loric, der eingewechselte linke Schienenspieler für Neuenberger, macht einen Treffer, eine Vorlage, vor allen Dingen, wie er das 1:0 durch Heber vorbereitet. Einfach fantastisch, wie er sich da durchsetzen kann. Dann macht er selbst noch in der 90 plus zweiten Minute das 3:0. Zwischenzeitlich dann noch Elan Kouri, der wie in den vergangenen Wochen als zentraler Mittelfeldspieler, als äußerer zentraler Mittelfeldspieler alles im Griff hatte, defensiv die Zweikämpfe gewonnen hat, nach vorne auch mal mit dem einen oder anderen Flankenball und im gegnerischen 16er auch mal zu finden. Also Tipptopp-Spieler, dass der nächste Junge, der, falls Magdeburg nicht aufsteigt, den Club auf jeden Fall verlassen wird. Und ich glaube auch, falls man aufsteigen sollte, kann er den Club trotzdem verlassen, denn das ist ein Junge, der hat es einfach drauf. Ja, und weil wir ja schon im Krisentalk beim 1. FC Köln sind, in Anführungsstrichen, ich meine, Kölner sind immer noch Tabellenführer, auch dank dem Unvermögen der anderen Konkurrenten aus Hamburg und der Lautern, muss ich ja sagen, so diese rechte Schiene macht mir auch Sorgen. Also gegen Schalke hat mir Gazze Bigovic eigentlich ganz gut gefallen. Jetzt war Thielmann wieder auf dieser rechten Schienenposition. Und du merkst einfach, der Junge ist einfach kein defensiver Flügelspieler. Also das Stellungsspiel passt einfach nicht. Er braucht noch jemand weiteres hinter sich, der ihn dann absichert. Für mich ist Thielmann so ein offensiver rechter Flügelspieler, der auch durch Tempo besticht, wie meiner. Man feuert ja immer Tempo. Vielleicht mal so eine Systemumstellung auf 3-4-3 mit Gazze Bigovic und Thielmann beide auf der rechten Seite. Das könnte eine gute Kombo sein, weil du merkst aber, das Stellungsspiel passt nicht und er fühlt sich auch nicht richtig wohl. Klar, er hat auch eine gewisse Zweikampfhärte, also der Einsatzwille ist ja da, aber es wirkt oft dann auch mal ein bisschen unglücklich. Und Gazze Bigovic kam ja in der Schlussphase rein, als der FC auf Viererkette umgestellt hat. Und dort hatte er auch die ein oder andere unglückliche Situation, die dann natürlich noch zu vielen Kontersituationen der Magdeburger geführt haben, da natürlich ein Innenverteidiger weniger da ist, größere Lücken in der letzten Kette. Ja, und die linke Schiene mit Paccarada, Finkreff, auch nicht gut gefallen, kaum Kreativität, kaum Einsatz von beiden. Der Wille war da, aber der Körper hat es einfach nicht zugelassen an diesem Abend. Deswegen ein ernüchterndes 3:0. Und das heißt natürlich in dieser Woche Mund abputzen, angreifen. Nächste Woche Sonntag 13:30 Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Rhein-Derby oder Rhein-Duell, je nachdem, wie man es sehen will. Und da heißt es natürlich dann in einem Hexenkessel 3 Punkte einzufahren. Hoffentlich mit etwas mehr Kreativität. Die Dann sind wir bei der allseits beliebten Kategorie, die 11 Tornetzer. Wie bereits am Anfang erwähnt, alle, die natürlich uns auf unseren sozialen Kanälen folgen, kennen sie schon. Aber wir wollen natürlich in diesem Podcast nochmal erläutern, warum wir uns für die einzelnen Spieler entschieden haben. Diesmal anders als in der vergangenen Woche mit Viererkette in einem 4-3-3-System. Im Tor mit Kral, den Keeper des 1. FC Kaiserslautern, hatte einen Fehler, hat aber gerade Anfang der zweiten Halbzeit die Lauterer vor einem Rückstand bewahrt, hat bereits schon in dieser Saison sehr viel Ruhe und Routinität ausgestrahlt, wurde ja beim 1. FC Köln und RB Leipzig ausgebildet, also guter, starker Junge. Davor in der Viererkette Linksverteidiger Loric, ein Treffer, eine Vorlage beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Köln für die Magdeburger, hat einfach durch Tempo und Zielstrebigkeit vom Tor überzeugen können. Und wir können sagen, auf der Rechtsverteidigerposition Elan Kouri, sein Pendant vom 1. FC Magdeburg, ja, ein Treffer erzielt, defensiv wie offensiv, viele Impulse setzen können, sehr, sehr stark. Auf der Innenverteidigerposition haben wir den dritten Magdeburger mit Heber, der hinten den eigenen 16er sauber gehalten hat, hatte viele Duelle mit einem Miner Downs. Und wir alle wissen, die haben Tempo und Wucht, das ist nicht immer so einfach, aber er hat es souverän gelöst, vorne eingemacht und daneben mit Lukas Jerch einen Stammgast bei uns, der Innenverteidiger des 1. FC Kaiserslautern, der aber in dieser Dreikette sehr polyvalent agieren kann, auch öfter mal ins zentrale oder sogar offensive Mittelfeld vorrückt, also so ein bisschen wie Mats Hummels in seinen besten Zeiten, der ja auch mal öfter mal sich ein bisschen nach vorne gedribbelt ist, oder für die Älteren unter euch, Lucio bei Bayer Leverkusen und dem FC Bayern, der auch mal offensive Ausflüge gemacht hat. Also hinten gut gestanden, vorne mal bei einer lahmenden Offensive den einen oder anderen Impuls setzen können. Deswegen verdientermaßen in unserer 11 Tornetzer 11 des 22. Spieltags. Davor im Dreier-Mittelfeld Kasper Janda vom 1. FC Nürnberg, Yannick Bachmann vom FC Schalke 04 und Lino Tempelmann von Eintracht Braunschweig, ausgeliehen vom FC Schalke 04. Drei Spieler, die getroffen haben, die ihre Mannschaft zum Sieg geführt haben. Janda und Bachmann und auch Tempelmann haben alle das entscheidende 1:0 erzielen können. Also Leadership-Qualitäten gezeigt, sich mit voller Leidenschaft bis zum Schluss, bis zur Auswechslung alles rausgehauen. Und auch in den Zweikämpfen überzeugt. Und damit auch uns, die Tornetz-Redaktion, deswegen verdient in unserer Tornetzer-Elf. Und vorne Fabi Riese auf der linken Schienenposition oder linken offensiven Position. Also er war einer der wenigen, der gegen Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC Berlin zu überzeugen wusste. Seine linke Seite viel angetrieben, viel Tempo gemacht, auch viele Einzelaktionen gehabt, also hat mal Kreativität reingebracht, Wucht reingebracht, hat das 1:0 erzielt, konnte dann aber die Niederlage auch nicht verhindern. Dann auf der rechten offensiven Position Lars Gindorf von Hannover 96, eigentlich ja in der dritten Liga für die zweite Mannschaft der 96er unterwegs, aufgrund der Ausfälle von Lee und Rochel direkt in die Startelf gerückt, wusste als umtriebiger Flügel, also offensiver Mittelfeldspieler, zu überzeugen, konnte zwar selbst keinen Treffer markieren, hatte aber gute Möglichkeiten und hat auch gut für seine Mannschaftskollegen vorgelegt. Und ganz vorne in der Sturmspitze haben wir Pesinovic, die Leihgabe des VfL Wolfsburg. An Fortuna Düsseldorf war der Matchwinner, wurde spät eingewechselt, hat mit zwei späten Toren gegen Hertha BSC Berlin dafür gesorgt, dass Fortuna Düsseldorf zu Hause gewinnen konnte und auch wieder im Aufstiegskampf eine Rolle spielen wird. Im kommenden Sommer, so hat der VfL Wolfsburg schon verlauten lassen, wird er zu den Wölfen in die Autostadt zurückkehren. Und wäre er nicht so oft verletzt gewesen, wäre er, glaube ich, jetzt schon ein Bundesligaspieler. Er hat auf jeden Fall trotz seines jungen Alters schon bewiesen, er hat absolute Top-Qualitäten für diese zweite Liga.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Jinan Pejcinovic, der junge Stürmer von Fortuna Düsseldorf. Jinan Pejcinovic ist 20 Jahre alt und kam vor der Saison vom VfL Wolfsburg zu Fortuna Düsseldorf auf Leihbasis und hat jetzt am Wochenende das 2:1 gegen Hertha BSC gemacht, also die beiden Tore. Und beides mal auf Vorlage von Kownacki, also eventuell ein neues Sturmduo bei Düsseldorf, mal warten. Auf jeden Fall fand ich Pejcinovic Auftritt sehr, sehr mustergültig. Und man muss dazu sagen, er hat nicht nur den Sieg für Fortuna Düsseldorf beschert, sondern auch den Austritt von Christian Fjell oder die Freistelle von Christian Fjell bei Hertha BSC, das ja gestern noch verkündet wurde. Ja, also kann sich Christian Fjell fast schon bei Pejcinovic in Anführungsstrichen bedanken. Denn, die Beziehung Hertha BSC und Christian Fjell ist ja immer weiter gebröckelt. Ja, mal abwarten, wie es da jetzt weitergeht. Bei Hertha BSC ist ja Stefan Leitl, ehemaliger Trainer von Hannover 96, im Gespräch. Aber ich finde auch Pejinovic Auftritt, um jetzt wieder auf den jungen Spieler zurückzukommen, fand ich das sehr, sehr gut, denn er kam ja auch zur Halbzeit für Niemek erst rein. Und er hat sehr viel Leistung gebracht, weil er ein stetiger Unruheherd vorne im Sturm hat, mit seinem Tempo auch einiges an Fehlpässen eingeleitet, der Hertha. Und ich fand generell seine Abschlüsse auch sehr gut. Also man sieht, warum Pejinovic in den U19 und den U17, U19 und bei der U21, nee, bei der U17 und bei der U19, U21 hat Wolfsburg ja nicht mehr. Also bei der U17 und bei der U19, ja, gefühlt alles kurz und klein geschossen hat. Und warum Düsseldorf auch an dem Spieler interessiert war. Und der VfL Wolfsburg hat ja auch schon verkünden lassen, dass Pejinovic auf jeden Fall am Ende der Saison zurückkommt. Ob er dann ein fester Bestandteil des Sturms des VfL Wolfsburg wird, muss man abwarten. Jonas Wind ist ja bei den Wölfen immer noch so ein Wechselspieler, kann gehen, muss nicht gehen, man wird sehen. Auf jeden Fall fand ich Pejinovic Auftritt schon mit seinen jungen 20 Jahren sehr, sehr gut, sehr erwachsen. Und wenn er so weitermacht, kann daraus auf jeden Fall ein sehr guter Stürmer werden. Nicht umsonst sind an ihm ja auch schon Vereine wie unter anderem Manchester City interessiert. Also mal schauen, was mit Jenan Pejinovic in Zukunft, was wir von ihm erfahren können.
Klein Riesings Großer der Woche.
Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche der Linksverteidiger des ersten FC Magdeburg, Loric, spät eingewechselt, an zwei der drei Magdeburger Treffer direkt beteiligt gewesen und vor allen Dingen offensiv viele Impulse setzen können, hat sehr geschmeidig gespielt, also seine Mitnahme zur Vorlage war unglaublich, also wie er sich dann einen Kölner Verteidiger herumdrehen kann und dann auch mit einer guten Übersicht in die Mitte. Alles in allem eine fantastische Leistung und deshalb mein Spieler der Woche, Klein Riesings Großer der Woche, ist Loric.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff des Spieltags geht an Dr. Robin Braun, der Schiedsrichter der Partie Schalke 04 gegen den Karlsruher SC. Dr. Robin Braun hat beim Traditionsduell der Knappen gegen den KSC eine sehr souveräne Leistung gebracht. Und gerade bei so einem ja schon Traditionsduell, nicht nur Traditionsduell, sondern auch tabellarisch ziemlich engem Duell, denn für beide Vereine ging es nicht minder darum, sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten. Und das Duell konnte ja schlussendlich Schalke 04 mit 2:1 für sich entscheiden. Und ich finde, Dr. Robin Braun hat da auch seinen Anteil dran. Denn gerade bei so einem Spiel kann es mal schnell hitzig werden und zu vielerlei Turbulenzen kommen, auch von den Tribünen aus. Aber ich finde, Dr. Robin Braun hat das von Anfang an sehr gut geleitet. Ohne größere Diskussion konnte auch viele kleinere Fouls schnell ohne Karten für die eine Mannschaft oder die andere Mannschaft dann entscheiden. Und apropos Karten, das Spiel war, auch wenn es tabellarisch für beide Mannschaften um viel ging, ein sehr faires Duell. Es gab insgesamt auch nur 2 gelbe Karten und ja, eine gelbe Karte für Schalke und eine gelbe Karte für den KSC. Also auch da fand ich, hat Dr. Robin Braun alles richtig gemacht. Es war jetzt natürlich kein so allzu spannendes Duell. Vom KSC kam nicht wirklich viel und Schalke 04 hat das sehr souverän gemacht, haben ihre Chancen genutzt. Am Ende noch mal ein bisschen spannend gemacht, vielleicht aus Schalke Sicht zu spannend, aber im Sinne einer momentan sehr souveränen Mannschaft, das Spiel auch sehr souverän runtergespielt, ohne größere Fehler. Also der 2-1-Sieg geht schon in Ordnung. Und ich finde auch, Dr. Robin Braun hat da einen sehr starken Anteil daran, dass dieses Spiel nicht allzu hitzig wurde. Deswegen Dr. Robin Braun für mich der helle Pfiff des Spieltags.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Schreibt uns wie immer gerne in die Kommentare, wie diese Folge euch gefallen hat. Und damit entlasst euch euer Tornetz-Team in eine wunderschöne Woche. Habt eine gute Zeit und vergesst nicht, von montags bis donnerstags jeweils ab 18 Uhr gibt es die Tornetz zweite Fußball-Bundesliga-News auf meinem Instagram-Account, auch in den Shownotes verlinkt, auf YouTube. Wir haben jetzt einen neuen YouTube-Kanal, auch in den Shownotes verlinkt. Oder auf TikTok, ebenfalls natürlich verlinkt. Vergesst natürlich auch nicht, den Podcast Dreiecken ein Elfer, einen Frauenfußball-Bundesliga-Podcast zu hören. Und in der vergangenen Woche von Heiße Luft, der Podcast, war ich auch ganz kurz zu Gast. Also checkt auch dort die neueste Folge ab. Beide Podcasts natürlich auch in den Shownotes verlinkt. In dem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Euer Tornitz-Host Jan.